Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Prof. Willkommen, Walter.
Wir sind wieder zurück im alten Setting, Martin.
Ja, aber als Hintergrund haben wir zumindest die Gegend, wo wir waren.
Ein afrikanischer Sonnenuntergang. Oder war es ein afrikanischer Sonnenaufgang?
Ich glaube, das war ein Sonnenuntergang.
Okay, ein Sonnenuntergang.
Nun, du hast diese Folge ein abwesender Eigentümer genannt.
Ja.
Können wir zuerst beten? Und anschließend erklärst du uns, wie du darauf gekommen bist?
Gut, dann machen wir das so.
Unser himmlischer Vater, danke, dass du uns wieder zusammengeführt hast. Danke für jede Segnung, die du uns schenkst. Wir bitten dich auch, dass du jetzt unseren Verstand mit dem Heiligen Geist erleuchtest. Und wir bitten es in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Martin.
Satan klagt Gott an, dass er ein abwesender Eigentümer ist. Und dann kämpfen wir uns im Leben durch und verzweifeln manchmal. Meine Frau hat kürzlich ein Buch geschrieben. Eigentlich schrieb sie schon sehr lange daran. Und sie dachte sich, mache ich das oder mache ich es nicht? Mache ich das oder mache ich es nicht? Was wäre das Richtige? Denn manchmal macht man Erfahrungen und berichtet über Dinge und manche Leute sehen es so, als ob man seine Waffen gegen die Kirche wenden würde.
Ja, das ist richtig.
Und das ist das Letzte, was wir machen wollen. Aber ein Vogelstrauß zu sein, der seinen Kopf in den Sand steckt, ist auch nicht weise.
Nein.
Weil Leute plötzlich in Situationen geraten können, die sie nicht erwartet hätten. Und sie betreten das Haus vorne und verlassen es durch die Hintertür. Aber das ist immer noch Gottes Gemeinde, Gottes Volk. Man muss gewisse Lektionen lernen. Man gibt nicht auf, sondern bleibt dran. Sie schrieb also ein Buch über unsere Lebensgeschichte. Dwelling in the Secret Place. Ich finde, es ist ein ziemlich schöner Titel. Es ist jetzt erhältlich und die Leute können es umsonst downloaden.
Man findet es auf unserer Webseite. Die Links sind eingeblendet in der Videobeschreibung. Ich möchte jeden ermutigen, es zu lesen.
Ja.
So wie du es gerade gesagt hast.
Ja, nicht als etwas Negatives, sondern etwas Positives. Was kommt bei all dem heraus?
Denn viele Leute wollen einfach aufgeben und gehen.
Ja, man soll nie aufgeben.
Nein, gib nie auf. Geh nicht. Draußen ist der Teil, der ausgesichtet wird.
Richtig. Einfach für diejenigen, die vielleicht an dieser Geschichte Interesse haben. Natürlich kann man in einer Geschichte wie dieser nicht alles erzählen. Wie wir es schon anfangs sagten, voraussichtshalber sind die besten oder schlimmsten Geschichten nicht enthalten. Dazu hätte es noch ein Buch gebraucht. Wir heben das für den Himmel auf. Wir können uns dann an der Schulter des anderen ausholen und darüber lachen.
Ja, das brauchen wir nicht, denn jede Träne wird abgewischt werden.
Wir werden darüber lachen.
Das wird kein Problem mehr sein. Das führt uns wieder zum Titel, denn in deinem Leben hast du die Anklage Satans gegen Gott als abwesender Eigentümer nicht nur einmal zu hören bekommen.
Nein, das habe ich viele Male gehört. Und das lässt Raum zum Nachdenken. Warum geht Gott so vor, wie er vorgeht? Wie war das mit dem Film, in dem Satan Gott anklagt, der abwesende Eigentümer zu sein?
Als du mir das zum Bearbeiten gegeben hast und ich den Titel gesehen habe, hat mich das sofort zurückversetzt. Denn ich habe den Film leider selbst gesehen, als ich noch kein Adventist war oder als ich noch Filme angeschaut habe.
Ich würde keinem raten, ihn anzusehen.
Nein, bitte nicht.
Es ist eine enorme Verdrehung.
Ja, der Film hieß Im Auftrag des Teufels mit Al Pacino und Keanu Reeves. Al Pacino stellte den Teufel dar und in einer Szene schimpfte er darüber, dass Gott uns allein lässt. Er sagte das wirklich. Nun, ich habe die Szene immer noch im Kopf und kann sie nicht loswerden. Aber er zeigt tatsächlich, wie der Teufel Gott anklagt.
Ja. Er machte eine gute Arbeit, aber es ist eine verdrehte Arbeit. Wenn man es aus dieser Perspektive sehen will, dann ist Gott tatsächlich ein abwesender Eigentümer. Denn warum entstand der Deismus? Vergiss nicht, dass sogar Miller,
ja, William Miller,
eine ganze Zeit lang Deist war. Und zu seiner Zeit war der ganze Kreis einflussreicher Leute im Grunde Deisten.
Im Grunde die Aufgeklärten.
Ja, sie waren die Aufgeklärten. Und viele Menschen, die mit der amerikanischen Regierung und Verfassung zu tun hatten, waren Deisten. Und der Deismus stellt Gott als den abwesenden Eigentümer dar. Nun, warum denken die Menschen denn so? Sie denken so, weil die Welt in so einem Chaos ist. Alles ist ein Chaos. Der Eigentümer kümmert sich nicht darum. Er lässt es einfach sein. Das ist die Anklage des Teufels. In dem Film sagte er, dass er sich die Hände dreckig macht. Er ist mit den wesentlichen Dingen dieser Welt beschäftigt und versucht, sie zu lösen. Aber der da, du liebe Zeit, er ist einfach der abwesende Eigentümer. Nun, eine Sache verneint das Bild eines abwesenden Eigentümers. Und das ist das Kreuz.
Genau, das zeigt einem genau, wie eng Gott eingebunden ist.
Richtig. Das Kreuz und der abwesende Eigentümer passen nicht zusammen. Etwas stimmt da nicht. Aber die Anklagen sind real. Wenn etwas in dieser Welt schief geht, dann heißt es höhere Gewalt und wird Gott zugeschoben. Aber wenn es eine höhere Gewalt ist, ist Gott doch beteiligt.
Ja, was für eine Aussage, doch genau.
Okay, dann ist er doch beteiligt. Aber er ist nur am Schlechten beteiligt, nicht am Guten.
Wenn irgendetwas passiert, worüber die Menschen keine Kontrolle haben, ist es Gottes Fehler.
Der Teufel sagt, wenn man glücklich ist, dann ist das wegen ihm. Wenn es einem schlecht geht, dann wegen Gott. Das wird überall so dargestellt. Bei jeder Denkweise. Wenn jemand stirbt, dann schreien die Leute, Gott, warum hast du mir das angetan? Gott ist ein Gott des Negativen und der Teufel ist der Gott des Positiven. So sieht es zumindest aus. Aber warum ist dann die Welt in einem solchen Chaos? Weil er ein abwesender Eigentümer ist. Siehst du, wie immer im Kreis argumentiert wird?
Und dauernd kommt die Anschuldigung wieder. Es ist Gottes Fehler.
Es ist Gottes Fehler. Alles ist Gottes Fehler. Ich dachte mir, dass es an der Zeit wäre, dass wir uns das Konzept des abwesenden Eigentümers ansehen. Lass mich meinen treuen kleinen Klicker nehmen. Also der Titel der abwesende Eigentümer. Hier einfach ein paar Gedanken. Die wichtigste Lektion, die wir lernen müssen, um in den Himmel zu kommen, ist die Wurzel der Sünde zu verstehen. Sünde ist ein Eindringling und muss ausgerottet werden. Sie zerstört Beziehungen und steht deshalb im Gegensatz zum Prinzip der Liebe. Die Bibel sagt, dass Gott Liebe ist. Sünde muss also ein Eindringling sein, weil sie im Widerspruch zum Prinzip der Liebe steht. Die Wurzel aller Sünde ist Selbstsucht. Und die Wurzel allen Guten ist Selbstlosigkeit oder Demut. Diese Züge findet man bei Gott, der als Bösewicht dargestellt wird. Bei all diesen Filmen und in allen okkulten Schriften. Also, Blavatsky formuliert ziemlich direkt, dass Gott an allem schuld ist. Er ist der Böse. Er ist die Schlange. Er stellt es auf den Kopf, stimmt's? Man braucht keine falsche Demut. Man braucht wahre Demut. Alle Beziehungen funktionieren mit dem einen Prinzip und dieses Prinzip ist Liebe. Es ist interessant, wie der Teufel Liebe verdreht. Hollywood.
Ach ja.
Stellt Liebe als Eros dar.
Leidenschaft.
Ja, daher kommt das Wort Erotik. Die Liebe Hollywoods ist Eros. Eros wird in der Bibel nicht einmal erwähnt. Man hat Philia, woher das Wort Philadelphia, die brüderliche Liebe, stammt, und Agape, was die selbstlose Liebe ist. Das anerkennt die Welt nicht einmal. Die antiken Griechen anerkannten Agape nicht einmal. Das ist die höchste Form der Liebe in der Bibel. Und die nicht erkennbare, abwesende Eigenschaft hier auf Erden. Wir brauchen also wahre Demut. Alle Beziehungen funktionieren mit dem einen Prinzip, und dieses Prinzip ist Liebe.
Auf andere ausgerichtet.
Ja. Liebe ist ein Prinzip und nicht ein Gefühl, obwohl sie nicht gefühlslos ist. Natürlich hat man Gefühle, aber das Gefühl darf nicht der Führer sein. Das Prinzip muss anführen.
Ja, die Reihenfolge muss stimmen.
Ja.
Das ist wie mit den Geboten und den Werken. Man hat keine Werke, um daraus Glauben zu erhalten.
Ja.
Erst der Glaube, und aus ihm fließen die Werke.
Gott hat in seiner Weisheit das Gehirn oben hineingesetzt und den Mund darunter. Oft kontrolliert der Mund, wogegen doch der Kopf kontrolliert sollte.
Genau so ist es.
Eine Stufe weiter unten ist der Magen, und je weiter unten man beim Körper ankommt, desto mehr Macht scheinen sie zu haben. Aber es sollte andersrum sein. Alles sollte von Prinzipien regiert werden.
Alle brauchen wir einen großen Reset.
Ja, wir brauchen alle einen großen Reset. Schau, alle Beziehungen sind auf diesen Aspekt der Liebe aufgebaut. Aber manchmal muss man die Leidenschaft zähmen, um das Prinzip hervorheben zu können. Nun, Martin, lass uns ein Beispiel benutzen. Jemand mit Geduld arbeitet mit einem nicht erziehbaren Pferd. Wenn man in die Reithalle kommt und versucht, dieses Pferd zu erziehen, das jeden abwirft und mit dem niemand arbeiten kann. Die Peitsche half auch nicht. Das machte es nur noch schlimmer. Und man hat diese eine Person, einen Pferdeflüsterer. Und das Pferd wird immer zahmer und zahmer, bis es schließlich zu diesem Mann oder dieser Frau hingeht, wer auch immer diese Person ist, und seinen Kopf an deren Kopf legt. Dann hat man eine Beziehung. Aber die Beziehung konnte nicht beginnen, bevor das Temperament nicht gezähmt wurde. Ist es nicht so?
Ja, das ist wahr.
Wenn man einen Hund, einen Misshandelten aus dem Tierheim bekommt, so ein winselndes kleines Etwas mit hängenden Ohren, der den Schwanz zwischen den Beinen klemmt, in einer Ecke sitzt und voller Furcht zittert.
Stimmt.
Das ist das andere Gegenteil zu dieser temperamentvollen Aggression. Und auch bei diesem Hund nichts funktioniert, außer Geduld, Liebe und Freundlichkeit.
An und für sich das gleiche Heilmittel.
Ja, das gleiche Heilmittel. Und schließlich stellen sich die Ohren und sein Schwanz auf, er kommt näher, lernt Menschen wieder zu vertrauen, und es dauert nicht mehr lange, bis er herumrennt, herumspringt und lustig und vergnügt spielt. Richtig? So passiert es. Liebe ist also das Prinzip. Und wenn die Liebe nicht die Leidenschaft und das Gefühl kontrolliert, herrschen Leidenschaft und die Gefühle, und das Prinzip verschwindet.
Ja, das ist eine sehr gute Erklärung. Und so wie du sagtest, auf beiden Seiten. Alles in der ganzen Bandbreite, wie wir unsere Gefühle nutzen,
ja,
muss in Übereinstimmung mit der Liebe gehalten werden, dann wird es ausgewogen sein.
Richtig. Man kann diesen Aspekt allem anfügen. Man kann es bei der Anbetung dazu bringen. Wenn die Gefühle anfangen, die Anbetung zu kontrollieren, endet man schließlich bei solchen Merkmalen, dass denkende Menschen angewidert sind. In 1. Mose 3, Vers 22 lesen wir: Und Gott der Herr sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Also verhinderte Gott, dass der Mensch vom Baum des Lebens aß, und der Mensch wurde dem Tode unterworfen. Aber das bedeutet nicht, dass er ihn verwarf. Denn Er gab ja die Verheißung der Erlösung, richtig? Wir besprachen das das letzte Mal. Lass uns von da an weitermachen. Jetzt gehen wir zum abwesenden Eigentümer. Wenn er so besorgt um die Menschheit war, dass er bereit war, sich selbst für ihre Erlösung zu opfern, wie passt das zu einem abwesenden Eigentümer? Da muss es etwas geben, das wir übersehen, stimmt's?
Das stimmt.
Lass uns also ein paar Fragen stellen. Jetzt können wir einige Zeit mit diesen Fragen verbringen. Ich mag Fragen. Es heißt immer, warum stellst du so dumme Fragen? Aber es gibt doch gar keine dummen Fragen. Eine Frage ist eine Frage. Etwas, das jemanden stört.
Die einzige dumme Frage ist die, die nicht gestellt wird.
Du hast recht. Das war gut, Martin. Warum sagt Gott, der Mensch ist geworden wie unser einer? Was hat der Mensch, was sogar Engel zu sehen begehren? Gut, stellen wir also ein paar Fragen. Erste Frage, hasst Satan Gott?
Ja.
Das muss er. Er muss ihn mit jeder Phase seines Wesens hassen. Jede Anklage, die aus seinem Mund hervorkommt,
wird negativ sein,
muss abgewägt werden.
Jeder, sogar wenn es positiv scheint, könnte etwas dahinter stecken.
Es könnte eine Wendung in der Geschichte geben. Na gut, Satan geht nicht mit dem Prinzip Liebe vor. Er geht mit dem Prinzip Hass.
Ja.
Hass hat sehr viel Kraft. Hass regiert sogar die Welt. Warum gibt es Kriege?
So ist es.
Es geht dabei doch um Hass.
Selbstsucht und Hass. Ich denke, dass diese beiden zusammengehören. Man weiß nicht einmal, dass man Hass empfindet, wenn man selbstsüchtig ist.
Okay. Sogar in einer Ehe kann sich die Liebe in Hass verwandeln. Und Hass ist sehr zerstörerisch. Aber die Liebe ist mächtiger als der Hass. Wusstest du das?
Ja.
Auch wenn sie oft der Unterlegene zu sein scheint. Wir haben also diese Frage beantwortet, ob Satan Gott hasst. Daran gibt es keinen Zweifel. Er hasst ihn mit jeder Phase seines Wesens. Warum hasst er ihn? Weil er selbstlos ist. Gott ist selbstlos.
Ja, das ist er.
Während Satan selbstsüchtig ist, diese beiden Gesinnungen prallen aufeinander. Die Frage lautet, warum hasst er ihn? Welchen Charakterzug Gottes hasst er?
Definitiv die Selbstlosigkeit.
Definitiv die Selbstlosigkeit Gottes. Wie kann man ein Herrscher sein? Wie kann man ein mächtiger Herrscher des ganzen Universums sein und dabei nicht totale Kontrolle ausüben oder jeden rumkommandieren, loszugehen und das zu tun, was einem die Laune gerade eingibt?
Nun, denn das ist auch ein Problem. Wie wir es schon das letzte Mal sahen, Selbstlosigkeit ist auch mit der Liebe verbunden. Das ist die Definition. Und darum hasst er es, denn er mag es nicht. Was ist diese Liebe? Man ist doch in Wirklichkeit ein Softie, ein Schwächling, wenn man liebt.
Warum liebt die Welt Tyrannen?
Ja.
Bis sie sehen, wohin Tyrannei führt. Dann hassen sie es auf einmal.
Aber nur für eine Weile.
Und dann wählen sie den Nächsten.
Ganz genau.
Warum ist das so?
Weil Satan die Welt beherrscht.
Wenn man sich das ansieht, zum Beispiel in einigen dieser kommunistischen Länder, wenn der Herrscher hereinkommt und jeder aufstehen und wie verrückt klatschen muss. Und wenn man es nicht macht, landet man wahrscheinlich in irgendeinem Verlies, stimmt's? Schlimmstens. Oder bestenfalls. Diese Art von Macht wollen die Menschen in einer Krise. Man sagt, dass Demokratie der letzte Schritt vor einer Tyranneiherrschaft ist.
Das stimmt.
Wir sind jetzt an diesem Punkt, an dem die Demokratie seinen Kurs genommen hat und wir dahin kommen, dass es so außer Kontrolle ist, dass sich die Menschen nur noch Tyrannei wünschen.
Sie werden sie wählen.
Ja, sie werden sie wählen. Und das Resultat wird vernichtend sein.
Zerstörung.
War es nicht die Geschichte hindurch das Gleiche?
Stimmt, nun, die Geschichte neigt dazu, sich zu wiederholen.
Unbedingt. Gut, wir stimmen also überein, dass der Teufel Gott hasst, weil er diesen selbstlosen Charakter zu Gottes hasst.
hates the unselfish character trait that God has.
So viel steht fest.
Die Demut. Die Demut. Heißt es nicht, dass Mose der demütigste Mensch war?
Ja.
Und doch war er ein Führer.
Ja, er war kein Schwächling.
Nein, er war kein Schwächling, aber er war demütig. Lass uns die nächste Frage stellen. Hasst Satan genug, um zu töten?
Ja.
Hat er das bewiesen?
Ja.
Tötete er nicht sogar den Sohn Gottes?
Ja.
War das nicht sogar ein tatsächliches Ziel?
Zu 100%, darum ging doch alles.
Wie bedauerlich für ihn, dass dieser Sohn Gottes Gott war, sodass er von den Toten auferstehen konnte. Das muss doch sehr verunsichernd gewesen sein.
Deshalb ist er jetzt auch so hochgradig rachsüchtig.
Gut. Lass uns jetzt zur wesentlichen Frage kommen. Warum ist Gott ein abwesender Eigentümer? Warum sagte er, dass es zielführend ist, dass ich gehe, damit der Heilige Geist kommen kann? Kann man den Heiligen Geist sehen?
Nein.
Nein, man kann den Heiligen Geist nicht sehen. Kann man ihn erfahren?
Ja.
Stimmt, man kann ihn erfahren. Aber wo ist Jesus?
Im Himmel.
Also ist er ein abwesender Eigentümer.
Ja, aber er schickte.
Einen Stellvertreter.
Ja, einen Stellvertreter.
Okay, lass uns noch eine Frage stellen. Was geschah, dass es eine solche drastische Handlung notwendig machte?
Er musste ein Mensch werden.
Stimmt, er musste ein Mensch werden.
Nun, er gab seine Allgegenwart auf.
Ja.
Denn er musste ein Mensch werden, um die Menschheit zu retten.
Richtig. Dazu bedarf es wirklich gewaltige Liebe, stimmt's?
Definitiv.
Okay.
Was geschah also? Es gab diesen Eindringling in der Gesellschaft, der Sünde heißt. Und die Sünde muss aus dem Herzen ausradiert werden. Sie muss aus dem Denken ausradiert werden. Und die Sünde gründet sich auf Selbstsucht. Jeder einzelne Gesichtspunkt. Warum sollte man einen anderen Gott neben sich haben wollen? Aus Selbstsucht, richtig?
Gewiss doch.
Warum sollte man den einen wahren Gott nicht anerkennen wollen?
Ja.
Wegen der Selbstsucht.
So ist es.
Warum sollte man töten, stehlen oder jemanden ermorden wollen, damit man nicht mit ihm in Verbindung gebracht werden kann? Aus Selbstsucht.
Okay.
Die Antwort lautet, Sünde kam ins Universum. Nächste Frage. Wen soll man dafür verantwortlich machen?
Nun, jetzt klagt Satan Gott an, aber es ist eigentlich seine Schuld. Es ist Satans Schuld.
Ja, er war vom Tag seiner Erschöpfung an vollkommen, bis Sünde in ihm gefunden wurde. Er war vollkommen geschaffen, aber das schließt die Fähigkeit, sündigen zu können, nicht aus. Das heißt also, dass man Entscheidungsfreiheit haben muss, um sündigen zu können, ansonsten wäre man ein Roboter.
So ist es.
Und weil Liebe selbstlos ist, kann man etwas nicht ausschließen.
Es ist auch so, dass Liebe nicht möglich ist, wenn es keine freie Entscheidung gibt.
Also der Mensch ist geworden wie unser Einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Gott ist nicht böse.
Nein.
Aber weil er Gott ist, kennt er die Konsequenzen des Bösen.
Also man könnte es fast so sagen. Der Mensch kennt jetzt Selbstsucht und Selbstlosigkeit.
Okay. Jetzt muss man eine Wahl treffen. Die Menschheit muss eine Wahl zwischen Demut und Selbstlosigkeit und Arroganz und Selbstsucht treffen.
Eva handelte ja eigentlich auch aus Selbstsucht. Denn Satan sagte, nein, Gott will nicht, dass du wie er wirst. Du kannst wie er sein. Sie wollte selbstsüchtig sein.
Sie wollte wie er sein. Sie wollte eine Stellung haben, die nicht für sie vorhergesehen war.
Sie wollte alles wissen.
Wer war schuld? Nach der Schrift war Satan schuld und laut Satan war Gott schuld, weil er ein Gesetz machte. Warum sollten heilige Wesen, so wie er selbst, einem Gesetz unterworfen sein? Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Gut, wir wissen nun laut der Bibel, wer schuld war. Aber Die nächste Frage ist, wem wird die Schuld gegeben? Gott wird beschuldigt.
Gott. Normalerweise ist es so, bei allem, derjenige, der versucht, das Beste zu geben, es richtig zu machen, ihm wird immer die Schuld für alles gegeben.
Ja, ihm wird immer die Schuld gegeben. Und der Friedensstifter wird oft zum schlimmsten Feind, stimmt's? Wenn man beispielsweise versucht, in einer Ehe zu vermitteln, dann wird man zum Feind. Ich habe das in meinem Leben ein paar Mal erlebt. Man versucht, die Sache in Ordnung zu bringen und so unparteiisch wie möglich zu sein, aber man wird ziemlich bald zum Feind. Es ist also ein sehr undankbarer Job. Nachdem wir festgestellt haben, wer die Schuld hat, stellen wir uns als nächstes die Frage, warum bekommt er denn die Schuld? Warum wird Gott die Schuld gegeben?
Es ist wieder einmal Selbstsucht, weil sie die Liebe oder Selbstlosigkeit, die er gibt, nicht wollen.
Okay. Wurdest du als unterwürfiger Verehrer geschaffen?
Nein, genau das nicht.
Oder wurdest du für eine Beziehung geschaffen?
So ist es. Durch die Erfahrung, die wunderbaren Segnungen, die Selbstlosigkeit und Liebe geben.
Wie muss es sein, für eine Beziehung mit Gott geschaffen zu werden? Das hängt doch davon ab, wer Gott ist und was Gott ist, richtig?
Ja.
Ob man überhaupt eine Beziehung will.
Man kann es so sehen. Wenn man versteht, dass er das Beste für einen will, dann wird man beispielsweise die 10 Gebote nicht so sehen, dass sie davon abhalten, Freude im Leben zu haben. Sondern es gibt sie deshalb, um Freude im Leben zu geben.
Gut, es hängt also davon ab, auf welcher Seite der Gleichung man steht, richtig? Martin, wenn man es also mit jemandem zu tun hat, der völlig selbstlos ist, wer ist dann der Nutzen dieser?
Man selbst.
Okay, wenn man es mit jemandem zu tun hat, der total selbstsüchtig ist, wer ist da der Nutzen dieser?
Der andere.
So, aber warum bekommt er dann die Schuld? Nun, zuallererst, weil er geschaffen hat.
Ja.
Sagen Kinder nicht, ich habe nicht darum gebeten, hier zu sein?
Oh ja.
Warum sagen sie so etwas? Und wann fragen sie das?
Normalerweise dann, wenn sie in Schwierigkeiten stecken.
Wenn sie gegen etwas verstoßen haben. Wenn sie gegen etwas verstoßen haben, dann sagen sie,
ich habe nicht darum gebeten, hier zu sein.
Oder wenn sie gefragt werden, etwas zu machen, wie Geschirr abspülen, im Haus zu helfen oder so etwas. Ich habe nicht darum gebeten, hier zu sein. Sollte man jetzt ein Sklave sein? Nein, wir sollen eine Gemeinschaft sein und zusammenarbeiten. Nein, ich habe nicht darum gebeten, hier zu sein. Okay, dieses Spiel, jemandem die Schuld zu geben, kommt das vom Übertreter oder kommt es vom Schöpfer?
Nein, vom Übertreter.
Wir kommen voran, Martin.
Ja, ja, man kann sehen, warum dieser ganze große Kampf stattfindet.
Gut, wir leben also in einem großen Spiel der Schuldzuweisungen, nicht wahr?
Ja, ich muss immer lächeln, wenn ich diesen Abschnitt in 1. Mose lese, als Adam und Eva gesündigt haben, weil niemand die Verantwortung übernimmt. Sie machen einfach den anderen verantwortlich.
Andauernd. Gut, warum bekommt er also die Schuld? Weil er es zugelassen hat. Er hätte ein Tyrann sein sollen. Dann hätten wir diesen Unsinn nicht, stimmt's?
Ganz genau. Das ist so wie manche Leute, ich sagte das schon vorher, sie wollen einen Diktator.
Ja.
Sie schreien gegen ihn, aber dann bei der nächsten Wahl oder so, nein, wir wollen ihn zurück.
Wir wollen ihn zurück. Gut, wir sind also ein ganzes Bündel an Fragen durchgegangen. Doch die Frage ist immer noch, warum ist Gott ein abwesender Eigentümer? Was erreicht er damit, ein abwesender Eigentümer zu sein? Er macht es definitiv nicht aus Gleichgültigkeit.
Nein, und auch nicht, weil es ihn nicht kümmert.
Denn das Kreuz verneint das.
Denn das ist das Problem. Die Leute sagen, so wie du erwähnt hast, Schau dir doch nur an, was da abläuft. Wie kann ein liebender Gott das zulassen?
Okay. Lass uns also ein wenig bei der Frage verweilen, warum er es zuließ. Warum ließ er es zu? Lass uns sehen, ob das irgendeinen Sinn ergibt. Denn er hasst die Sünde mehr als die Konsequenzen. Er war bereit, die Konsequenzen selbst zu tragen. Ergibt das Sinn?
Ja, es ergibt schon einen Sinn. Denn es ist der einzige Weg, wie er zeigen kann, dass er es wieder richtigstellen kann.
Okay.
Der einzige Weg, denn sonst wären all die anderen Anklagen wahr.
Okay. Wir können also mit ziemlicher Sicherheit sagen, und die Bibel sagt es auch sehr deutlich, dass Gott die Sünde hasst.
Ja.
Wenn er Sünde hasst, warum erlaubt er sie dann? Denn die Sünde würde ganz klar Konsequenzen haben.
Ja.
Stimmt's? Aber er erlaubt es trotzdem.
Er musste es.
Denn die Alternative wäre gewesen, dich als Roboter zu schaffen.
Ja.
Und dann hat man keine Liebe.
Nein, er musste sie zulassen. Denn nur wenn es die Wahl gibt, zu sündigen, dann kann es Liebe geben.
Okay.
Das ist tatsächlich ein sehr
erschreckender Gedanke. Also, er musste sie zulassen. Sonst wäre er kein Gott der Liebe. Er hätte sich entscheiden können, es nicht zu schaffen. Aber dann hätte man keine Beziehung.
Ja, mit nichts.
Er war also bereit, die Konsequenzen selbst zu tragen. Was sagt einem das über sein Sehnen nach Beziehung?
Ja, deshalb hat er uns geschaffen. Da bin ich mir sicher.
Die Sehnsucht nach der Beziehung muss also so groß gewesen sein, dass er bereit war, dafür zu sterben. Was für ein Gedanke. Der Wunsch nach Beziehung war so groß, dass er bereit war, dafür zu sterben. Wenn nun dein Wunsch nach Beziehung so groß ist, dass du bereit bist, dafür zu sterben, warum solltest du dann ein abwesender Eigentümer sein? Wenn du dich nach einer Beziehung zu einer Frau sehnst, die du liebst, warum würdest du dann freiwillig ein abwesender Eigentümer sein? Ergibt das Sinn?
Nicht besonders viel.
Okay.
Wir gehen hier ein paar Gedanken durch, aber ich hoffe, dass die Leute verstehen, worauf wir abzielen.
Nun, man kann es auch so sehen. Das wird dir zeigen, ob sie dich wirklich liebt. Wenn man diesen Abstand hat.
Okay.
Sie kann die Liebe deines Lebens bleiben, indem sie treu bleibt. Auch wenn du nicht bei ihr, also abwesend bist.
Okay, lass uns eine Kriegssituation nehmen. Man wird zu einer Kriegsmission abberufen. Man geht an ein Bord eines Schiffes und winkt zum Abschied mit vielen, vielen Tränen. Und das Schiff fährt ab. Vielleicht wird man für Jahre weg sein. Das ist sicher eine Prüfung für die Beziehung.
Definitiv.
Wenn sie immer noch besteht, wenn man zurückkommt, dann kann man diese Verbindung gefahrlos für die Ewigkeit eingehen.
Ich denke, dass in seinem Handeln sehr viel Methode liegt.
Okay.
All right.
So, was waren nun die Konsequenzen? Schmerz, Leid und Tod. Nun, wenn er uns dem überlassen hätte, dann wäre er ein abwesender Eigentümer.
Ja.
Aber wenn er das selbst auf sich nahm, ist er dann ein abwesender Eigentümer?
Ganz und gar nicht.
Er mag zwar weg sein, aber er ist nicht verschwunden.
Nein.
Okay. Wenn man auf diesem Feldzug ist, zu dem man von der Armee geschickt wurde, wo ist dann das Herz?
Auf der anderen Seite des Ozeans.
Ja, auf der anderen Seite des Ozeans.
Und wie du sagtest, er kam tatsächlich und bezahlte all das selbst. Als er zum Abwesenden wurde, als er in den Himmel fuhr, schickte aber seinen Stellvertreter, damit er immer noch hier ist.
To be still.
Richtig, um Herzen und Verstand zu bearbeiten.
Ja, Herz und Verstand. Genau genommen ist er durch seinen Stellvertreter nicht abwesend.
Okay, lass uns eine weitere Frage stellen. Wir haben schon festgestellt, dass er Sünde hasst. Bedeutet das, dass er den Sünder hasst? Hasst er denn den Sünder?
Nein.
Nein. Wir neigen dazu, das zu tun.
Oh ja.
Wenn jemand gegen dich sündigt, neigt man doch dazu, eher die Person als die Tat zu hassen, stimmt's? Tatsächlich hasst man doch die Person mehr als die Tat.
Ja.
Man will diese Person doch ausgrenzen, oder?
Ja, das ist eine Lektion.
Was möchte Gott mit dieser Person machen?
Er möchte sie retten.
Er möchte denjenigen erlösen. Lass uns also eine andere Frage stellen. Hassen wir den Sünder?
Leider, hier wird gefragt, hassen wir? Nicht sollen wir ihn hassen. Und hassen wir ihn? Ja, wir tun es.
Sollten wir den Sünder hassen?
Nein.
Okay. Nun, Martin, es gibt also Lektionen, die gelernt werden sollten.
Ja.
Wie sehr hassen wir den Sünder wirklich? Hassen wir den Sünder genug, um ihn oder sie zu töten?
Ja, schon.
Ansonsten hätte man diese Situation nicht auf der Welt, richtig? Wir hätten keine Kriege. Wir hätten nichts dergleichen.
Weißt du, man könnte das wörtlich nehmen und man kann es geistlich nehmen. Denn hassen wir den Sünder genug, um ihn nicht das Evangelium zu bringen oder mit ihm zu sprechen und ihn dadurch im Endeffekt zu töten?
Nun, als Paulus die Christen verfolgte und dem menschlichen Repräsentanten Gottes auf der Erde in einer Vision gesagt wurde, dass Paulus gerade betet, sagte er, Herr, weißt du nicht, was dieser Mensch macht? Nein, ich möchte, dass du gehst und ihn salbst und ich möchte, dass du ihn als deinen Bruder in die Herde aufnimmst. Kam da dieser Repräsentant nicht ins Stottern?
Natürlich. Aber versetz dich doch nur einmal selbst in diese Lage. Wenn jemand da draußen herumzieht, der ständig, und der ist auch noch aus hohen Kreisen, also hier war das geistlich, aber sagen wir ein hochrangiger Atheist, der sagt, lass uns Leute loswerden. Und du müsstest hingehen und ihn salben?
Das zu machen ist eine ganz schön schwere Sache. Okay, wir hassen also Sünder tatsächlich genug, um sie zu töten. Oder wenn jemand gegen dich gesündigt hat. Was nun einige Beziehungen angeht, warum gibt es Sprichwörter über Frauen, die in einer Beziehung betrogen wurden? Die Hölle selbst kann nicht wüten wie eine verschmähte Frau. Da kommt viel Feindseligkeit heraus. Übertragen wir den Hass der Tat auf den Täter?
Ja.
Ja, wir machen das.
So ist es. Am Ende verschwindet die Tat im Hintergrund.
Ja.
Man fängt an, den ganzen Hass auf den Täter aufzubauen.
Und wenn man sich Propaganda ansieht, sagen wir mal Kriegspropaganda, schafft man da nicht eine Atmosphäre des Hasses auf die andere Partei?
Hundertprozentig. Auf ein Volk.
Eine ganze Nation.
Wie verrückt ist das? Nimm nur ein Beispiel. Du hast auch in diesem Land Brüder im Glauben. Genau wie in diesem Land.
Ja. Aber es wird einem gesagt, hinzugehen und sie alle zu töten.
Hä? Es ergibt einfach keinen Sinn. Wie kann man da mitmachen?
Okay. Das ist der Schlamassel, in dem wir uns befinden. Und wir versuchen immer noch die Frage zu beantworten, warum ist er ein abwesender Eigentümer? Richtig? Wir nähern uns an, aber indirekt. Wir kommen von der Seite des Fragestellens. Denn wir müssen in diesem Leben im Grunde doch eines tun. Wir müssen den Charakter und die Geisteshaltung Gottes verstehen. Denn wenn wir es nicht machen, enden wir wie der Teufel und hassen Gott.
Genau. Und wir müssen mit seinem Denken übereinstimmen, damit wir alle einig und einmütig sein können.
Du hast völlig recht. Neigen wir dazu, den Hass auf den zu übertragen, der es zuließ?
Also, das
ist ein bisschen komplizierter.
Ja, aber genau das passiert doch. Denn das passiert dann. Am Ende hasst man den Täter mehr als das, was er tat. Und dann fängt man natürlich an, Gott zu hassen, weil er es zuließ.
Okay, sagen wir, man hat Eltern, von denen einer Missbrauch begeht und der andere Teil ist unterwürfig. Das Kind leidet derweil von der Hand des Missbrauchers. Das Kind kann jetzt anfangen, das andere Elternteil zu hassen, das es zuließ, ohne irgendwas dagegen zu sagen. Also muss sich der Hass nicht notwendigerweise nur gegen den Täter richten. Er kann sich tatsächlich gegen den richten, der es zuließ. Und manchmal kann der Hass auf denjenigen, der es zuließ, sogar größer sein.
Ja.
Weil man sich verlassen vorkommt. Man hat das Gefühl, verlassen worden zu sein. Verlassenheit. Ist das nicht ein abwesender Eigentümer?
Ja.
Ist es nicht so, dass, wenn einem das Leben eine unangenehme Überraschung bringt, man demjenigen gegenüber, der es zuließ, voller Feindseligkeit werden kann?
Meistens passiert genau das.
Okay. Also, wenn etwas in deinem Leben passiert, jemand stirbt, jemand wird bei einem Autounfall getötet, ist der eigene Zorn, die Wut, die Trauer auf gegen jemanden gerichtet. Irgendwie muss man das ja loswerden.
Ja.
Man muss das abladen. Auf
so
wen lädt man es ab?
Normalerweise auf denjenigen, zu dem man gehen sollte.
Also fängt man an, denjenigen zu hassen, der Einzige ist, der einen trösten konnte. Die Welt liegt im Chaos, Martin. Die Welt liegt im Chaos. Ist Gott weise?
Immer weise.
Richtig, die Bibel sagt es. Wird seine Weisheit hier ernsthaft angezweifelt?
Oh ja, definitiv.
Okay. Lass uns hier die Frage stellen, ob wir das Spiel mit der Schuldzuweisung spielen.
Gewiss doch. Niemand.
Es fing damit an. Du hast es schon ganz zu Anfang gesagt. Die Frau, die du mir gegeben hast. Die Schlange,
stimmt,
die du geschaffen hast. Warum hast du diese blöde Schlange geschaffen? Es ist deine Schuld.
Genau, es ist die ganze Zeit sein Fehler.
Egal was passiert, immer ist es seine Schuld. Als Adam sagte, die Frau, die du mir gegeben hast, gegen wen richtet sich da die Anklage?
Gegen Gott.
Nicht gegen die Frau.
Nein, gegen Gott.
Sie ist gegen Gott gerichtet. Die Schlange, die du geschaffen hast.
Wieder gegen Gott.
Es geht wieder gegen Gott.
Es ist nicht einmal der Fehler der Schlange oder so etwas, es ist Gottes Fehler.
Stimmt, es ist nie dein Fehler.
Nein, das ist dieses Spiel mit den Schuldzuweisungen. Weißt du, um wie viel besser alles laufen würde, wenn jeder anfinge, Verantwortung zu übernehmen? Ohne Schuldzuweisung?
Okay. Wäre es nicht besser, wenn jetzt einen Schiedsrichter hätten, der alles in Ordnung bringen könnte und alles ständig unter vollkommener Kontrolle halten könnte? Wäre es nicht besser? Also brauchen wir doch einen Tyrannen, Martin.
Ja.
Brauchen wir nicht einen starken Mann, der diese Dinge in Ordnung bringt?
Genau.
Wartet die Welt auf einen?
Ja, die Welt wartet auf einen und möchte jemandem die Schuld geben.
Und werden sie bekommen?
Ja.
Okay. Aber wem wird er die Schuld geben? Er hat ja auch jemanden, dem er die Schuld gibt.
Er wird wieder Gott nehmen.
Er wird Gott die Schuld geben. Wir haben den Kreis fast geschlossen. Also der abwesende Eigentümer ist eigentlich nicht ohne Repräsentanten. Er wird von seinen Repräsentanten vertreten. Er hat also das Geschenk des Heiligen Geistes gegeben. Und durch den Heiligen Geist Menschen verändert, um ihn zu vertreten. Er wird also schon vertreten. Er ist einfach körperlich nicht hier. Wird aber sehr wohl vertreten. Diese Repräsentanten sind auch Mitleidende, die er Freunde nennt. Ist das nicht so?
So ist es. Man macht das also nicht allein durch.
Okay. Warum würde er sich dafür entscheiden, lieber von Repräsentanten vertreten zu werden, als sich selbst zu präsentieren?
Rather than present himself.
Nun, er machte es schon.
Ja, du hast recht. Er machte es tatsächlich, aber nur für eine sehr kurze Zeit.
Ja.
Mochten sie es?
Nein. Sie hassten es.
Gut, warum hassten sie es?
Ich weiß es nicht, sie wollten ihn nicht hier haben.
Warum wollten sie ihn nicht hier haben? Weil er selbstlos war und sie selbstsüchtig.
So ist es. Es ist wieder die gleiche Sache, die schon im Himmel passierte. Es passierte wieder auf der Erde.
Okay. Lass uns sagen, dass er wieder in der Form eines demütigen Dieners zu den Menschen käme. Was würden sie tun?
Dasselbe. Sie würden genau dasselbe tun.
Wäre er ständig hier gewesen, wie oft wäre er bis jetzt schon geopfert worden?
Ständig. Aber wenn er als Tyrann gekommen wäre, hätten sie ihn geliebt.
Martin, das ist ein sehr ernstes Thema.
Also deshalb dachten sie ja, sogar seine Jünger wollten, dass er sich auf den Thron setzt und alle los wird.
Okay, was ist mit seinen Repräsentanten? Leiden sie?
Ja.
Seine Repräsentanten leiden. Ist er dann nicht ein selbstsüchtiger Gott, der sagt, okay, ich werde nicht leiden, ihr könnt an meiner Stelle leiden?
Eigentlich nicht. Sie zeigen einfach, dass er es wert ist. Denn sie machen das Gleiche durch, was die Menschen ihm antun.
Okay, ich denke, dass wir jetzt vorankommen. Martin, wenn er also die Repräsentanten nutzt, die zu Mitleidenden werden, sie können nur Mitleidende werden, wenn sie die Denkweise Gottes verstehen. Denn nur wenn sie die Denkweise Gottes verstehen, wenn sie Anteil an seinem Leiden nehmen.
So ist es, genau. Denn man wird nicht leiden wollen, wenn es keinen guten Grund gibt.
Okay, das heißt also, dass man überzeugt sein muss, dass der abwesende Eigentümer in der persönlichen Erfahrung nicht abwesend ist, sondern sehr involviert ist.
Ja, und dass tatsächlich alles, wofür er steht, es wert ist, sodass man selbst leiden möchte.
Gut, aber wenn man außerhalb dieser Beziehung steht, kann man es erkennen?
Nein.
Alles, was man sieht, ist ein abwesender Eigentümer.
So ist es.
Denn man sieht die Anwesenheit des Eigentümers im Leiden und Handeln seiner Repräsentanten nicht.
Ich denke, es ist so.
Ist er jetzt abwesend?
Nein, überhaupt nicht. Schau, die in einer Beziehung zu ihm stehen, verstehen seinen Charakter. Sie fangen an zu verstehen, was es bedeutet, wenn er selbstlos ist.
Okay. Johannes 14, Vers 7 sagt, wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Haben sie ihn tatsächlich gesehen?
Nicht leibhaftig, nein.
Sie sahen seinen Repräsentanten.
So ist es. Aber er sagt, wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr den Vater gesehen.
Okay. Wenn man also Jesus kennenlernen möchte, sollte man ihn da in seinem Repräsentanten erkennen können?
Ja.
Gelingt uns das gut?
Nein.
Martin, du bist sehr pessimistisch. Was ist los mit dir?
Gott fragte, ob er Glauben finden wird, wenn er wiederkommt.
Das ist übrigens ein sehr ernstes Thema. Warum lachen wir dann die ganze Zeit?
Weil wir auch schuldig sind.
In Ordnung. Johannes 15, Vers 15.
Henceforth I call you not.
Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ihr euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Kennen wir den Ursprung der Sünde?
Ja.
Begreifen wir ihre Konsequenzen? Spüren wir es am eigenen Leib?
Wir können es überall um uns herum sehen.
Okay. Wenn man ihn also richtig repräsentiert, ist er dann abwesend?
Nein.
Nein, oder? Martin, sagt er nicht, dass man mit ihm in seinem Thron sitzen wird, wenn man überwindet? Das heißt, dass die eigene Denkweise so sein wird, dass er gefahrlos zusammen mit dir herrschen kann. Würde das einem Tyrannen gefallen?
Nein, niemand sitzt neben ihm auf seinem Thron.
Hä? Der Führer. Würde es ihm gefallen, dass jemand neben ihm sitzt?
Zu teilen.
Nicht nur neben ihm, das wäre vielleicht noch tolerierbar. Aber in ihm zu sitzen, ein fester Bestandteil jeder Entscheidung zu werden, würde ihm das gefallen?
Nein.
Dann wäre er nicht länger ein Tyrann. Das sagt einem etwas über den Charakter Gottes, stimmt's?
Okay.
Okay. Um ihn zu repräsentieren, müssen wir ihn kennen. Wie lernen wir ihn kennen?
Indem wir eine Beziehung haben. Nun, der einzige Weg, um das zu haben, kommt von dem, was er uns hinterlassen hat. Und das ist sein Wort.
Das ist sehr gut. Lass uns also betrachten, wie man ihn kennenlernt. Es gibt ein paar Wege, wie wir ihn kennenlernen können, sodass man ihn repräsentieren kann. Und wenn er vollkommen repräsentiert ist, ist er nicht abwesend. Wir können ihn durch das Gebet kennenlernen. Wenn wir aber unser Ich in unseren Bemühungen mit einbringen, dann wird die Wahrheit, die wir anderen sagen, uns nicht heiligen, reinigen und erhöhen. Sie wird nicht bezeugen, dass wir geeignete Gefäße sind, die unser Meister brauchen kann. Nur durch inniges Gebet können wir enge Gemeinschaft mit Jesus haben. Ist jetzt Gemeinschaft Abwesenheit oder ist das Gegenwart?
Definitiv Gegenwart.
Durch diese gesegnete Gemeinschaft werden unsere Worte und unser Geist vom Geist Jesu erfüllt. Kein Mensch kommt ohne Wachsamkeit aus. Jesus, unser unschätzbarer Retter, hat uns befohlen, wachsam zu sein. Unsere Selbstdisziplin darf keinen Augenblick nachlassen. Unser Herz muss sorgfältig gehütet werden, denn es bestimmt, was aus unserem Leben wird. Seid wachsam und haltet eure Gedanken unter Kontrolle, damit ihr nicht mit Worten sündigt. Martin, der Repräsentant muss die gleiche Denkweise über Sünde haben wie derjenige, den man repräsentiert.
Ja, das ist richtig, denn sonst ist es vergeblich.
Man muss die Sünde hassen. Man muss auch die gleiche Einstellung dem Sünder gegenüber haben, ansonsten würde man ihn nicht repräsentieren. Er muss auch den gleichen Charakter haben, sonst kann er kein guter Repräsentant sein. Also ist man besser in Gemeinschaft mit ihm. Und das macht man durch inständiges Beten. So hält man die Gemeinschaft mit ihm.
Und man muss seine Gedanken unter Kontrolle halten, damit man nicht mit Worten sündigt. Da hat man wieder diese Reihenfolge.
Denn die Gedanken kommen vor dem Rest.
Zuerst fängt es hier an und dann geht es hinunter, nicht andersherum.
Der zweite Weg, wie wir Gemeinschaft mit Jesus haben können, ist durch das Wort. Lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Kein Mann, keine Frau und kein Jugendlicher kann zur christlichen Vollkommenheit gelangen und gleichzeitig das Studium des Wortes Gottes vernachlässigen. Wenn wir sein Wort sorgfältig und gründlich erforschen, gehorchen wir der Aufforderung Jesu. Suchet in der Schrift, denn ihr meinet, ihr habt das ewige Leben darin und sie ist's, die von mir zeuget. Dieses Forschen befähigt den Bibelleser, das göttliche Vorbild eingehend zu betrachten, weil die Schrift von Christus zeugt. Wenn ein Mensch dieses Ideal nachahmen möchte, muss er es oft und gründlich untersuchen. Martin, würden wir irgendeines dieser Dinge lernen, wenn er anwesend wäre? Oder würden wir nur...
Nun, wir bräuchten es nicht mehr im Wort zu studieren. Er wäre ja da.
Ja, er wäre da. Müssen wir unsere eigenen Initiativen ergreifen und Bewertungen vornehmen, wenn er da wäre, oder könnten wir alles ihm überlassen?
Dann könnte man alles ihm überlassen.
Ja, dann könnte man ihm alles überlassen. In der hinteren Reihe Platz nehmen und sich die Show ansehen, stimmt's?
Nein.
Kann man so machen?
Man muss Anteil haben.
Was ist also besser für uns?
Deshalb sagte er ja.
Was ist besser für uns?
Es ist besser für uns, dass er einen Repräsentanten hier hat.
Okay. Martin, aber eines Tages wird das vorbei sein und er wird tatsächlich da sein. Wäre es dann nicht besser, wenn er nie da wäre?
Nein, denn man muss schlussendlich ja den Lohn für das haben, was man zu repräsentieren versuchte.
Ah, das heißt also, dass seine Abwesenheit nicht länger notwendig ist, wenn man seinen Charakter entwickelt hat.
Dann kann er die Gemeinschaft haben.
Okay. Solange also die Sünde regiert, ist es besser, dass er abwesend ist.
Ja.
Und sobald die Sünde einmal überwunden, vollständig ausradiert ist, ist es nicht länger notwendig für ihn, abwesend zu sein. Ergibt das Sinn?
Das ergibt jetzt tatsächlich sehr viel Sinn.
Ist also die Anschuldigung des Teufels in diesem Film wahr oder falsch?
Völlig falsch.
Er ist ein Lügner.
Von Anfang an.
Er war schon immer ein Lügner. Okay, der dritte Weg, wie man das erlangen kann, ist durch die Erfahrung. Deshalb habe ich auch das Buch meiner Frau erwähnt. Nicht wegen egoistischer Motive oder um sich selbst auf die Schulter zu klopfen, aber einfach um zu zeigen, wie Gott wirkte.
Und wie man ihn durch Erfahrung besser kennenlernt.
Mehr Wissen und Verständnis. Weil man mit ihm ringt und versucht zu verstehen. Und man neigt so sehr zu all den Anschuldigungen, die von den Lippen des Teufels kommen.
Ja.
Aber sobald man einmal verstanden hat, worum es geht, sagt man, wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und lebe unter einem Volk mit unreinen Lippen. Dann fragt er, wen soll ich senden? Und ich sage, okay, sende mich.
Hier bin ich.
Hier bin ich. Durch eigene Erfahrung hat Christi die Welt überwunden. Und wie groß ist doch seine Liebe zu uns, wenn er uns einlädt, in all unseren Leiden, Bedrängnisse, Herzenskummer und Ratlosigkeit zu ihm zu kommen, mit der Zusage, dass er uns helfen wird. Er wird Gesundheit und Licht in unser Leben bringen. Wenn wir unsere Hand in die Hand Jesu Christi legen, wird er unsere Füße auf einen sicheren Felsen stellen, auf eine bessere Grundlage, als wir sie jemals hatten. Er wird uns in seiner Stärke stärker machen und mit all unseren Bemühungen arbeiten. Wenn dann unsere eigenen Seelen die heiligenden Berührungen Jesu erlebt haben, werden wir in enge Gemeinschaft mit Jesus gebracht und werden Mitarbeiter Gottes, nicht nur um die Irrenden zurückzuführen, um gebrochene Herzen und Seelen wiederherzustellen, sondern um Mut, Glauben und Vertrauen zu vermitteln. Das ist die Arbeit eines Mitarbeiters Gottes. Seelen zu Jesus zu bringen, die von seinen klaren Lehren abwichen und sichtlich Schiffbruch auf den Felsen und Riffen der Sünde erlitten haben. Diese zerbrochenen Leben, die bis dahin so ganz ohne Hoffnung waren, verspricht er wieder ganz neu zu machen. Martin, das ist eine Schule von höchstem Niveau.
Ja, und das im richtigen Leben. In buchstäblichen Erfahrungen.
Man muss also zu beten lernen. Und man bräuchte kein Gebet, wenn er nicht abwesend wäre.
Nein.
Denn da gibt es ja dieses Lied über die süße Stunde des Gebets. Leb wohl, süße Stunde des Gebets. Man braucht es nicht mehr, oder? Man braucht also Gebet.
Ja.
Für das Gebet braucht man Glauben.
So ist es.
Denn zu wem betet man und warum betet man zu jemandem? Und man muss die Schrift kennen, sonst würde man verzweifeln. Und dann braucht man eine Erfahrung. Und man kann diese drei alle nur dann haben, wenn er ein abwesender Eigentümer ist. Ohne dass er wirklich ein abwesender Eigentümer ist, weil man ja Gemeinschaft hat. Was ist also die Grundlage von allem? Gemeinschaft.
So ist es.
Gemeinschaft. Martin, willst du mir jetzt wirklich sagen, dass Gott Gemeinschaft mit uns Sündern haben möchte? Wie sehr?
So sehr, dass er dafür kam und sogar starb.
Das ist doch ein sehr tiefgründiger Gedanke. Ein wirklich tiefgründiger Gedanke. Gut, lass uns ein anderes Zitat lesen. Wenn die Majestät des Himmels so viel zu tun konnte, um seine Liebe für den Menschen zu beweisen, was sollten dann Menschen nicht füreinander tun wollen, um sich gegenseitig aus dem finsteren und leidvollen Loch herauszuhelfen? Martin, das ist die Prüfung. Wird man da sitzen und jammern? Wird man ständig anklagen und wird man andauernd Fehler suchen? Oder ist man bereit, sich die Hände schmutzig zu machen?
Die Hände schmutzig machen und das tun, was er tun würde.
Was, wenn es dich dein Leben kostet?
Dann soll es eben so sein. Es kostete sein Leben.
Okay. Christus sagte doch, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Nicht mit größerer Liebe, denn größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Unsere Liebe ist häufig selbstsüchtig. Denn wir beschränken sie auf vorgegebene Grenzen. Wenn wir in innige und enge Gemeinschaft mit Jesus Christi kommen, wird unsere Liebe, unser Mitgefühl und unsere guten Werke tiefer reichen und sich durch die gelebte Praxis weiter ausbreiten und stärker werden. Die Liebe und das Interesse von Christi-Nachfolgern muss so breit wie die Welt sein und diejenigen, die nur für mich und das meine leben, werden den Himmel verpassen. Martin, es gibt Religionen, die so ich-bezogen sind, dass da keine Liebe für die Welt gibt. Keine Liebe für die Welt.
Hollywoods Motto ist doch, glaube an dich, folge deinem Herzen. Das ist egoistisch.
Das ist völlig Selbstsucht. Das gründet sich alles auf den Prinzipien des luziferischen Denkens. Das gründet sich auf Schurze aus Feigenblättern.
Weißt du, wir werden darüber irgendwann noch reden. Sport gründet sich auch auf Selbstsucht.
Ja, wir werden über Sport sprechen müssen. Nun, wir müssen uns noch ein paar mehr Feinde machen. Ja, und Musik. Lass uns ansehen, wie das im wahren Leben funktioniert. Man hat die Prüfung Hiobs. Für alle, die Gott lieben, die nach dem Vorsatz berufen sind, ein Zitat aus Römer 8, Vers 28, enthalten die biblischen Lebensbeschreibungen noch eine tiefere Lehre vom Sinn des Leides. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, so bin ich Gott, Zeugen, dass er gütig ist und dass nichts die Güte übertrifft. Wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den Menschen. 1. Korinther 4, Vers 9. Die Anwesenheit Gottes ist also in seinen Nachfolgern dargestellt. Er ist also kein abwesender Eigentümer. Wir kommen immer wieder darauf zurück.
Erstaunlich.
Aber im Schmelztiegel der Welt lernt man verstehen, worum es beim großen Kampf geht.
Und deshalb schrieb deine Frau das Buch, denn ihr wart im Schmelztiegel, um tatsächlich zu verstehen, wie man ein Repräsentant wird.
Martin, ist irgendjemand vom Schmelztiegel ausgenommen?
Nein.
Warum schreien sie dann alle wie verrückt, wenn sie im Schmelztiegel sind?
Nun, weil man nicht völlig begreift, warum man sich dort befindet.
Verstanden es Hiobs Freunde?
Nein,
sie spielten das Spiel der Schuldzuweisungen. Wer trägt die Schuld?
Ja, was hast du getan? Wer ist das? Was ist das?
Wer trägt die Schuld, fragten sie Jesus. War es seine Schuld oder die seiner Eltern, dass er blind geboren wurde? Irgendjemand muss doch schuld sein. Die Selbstlosigkeit, dieses Grundgesetz des Reiches Gottes, hasst Satan mit aller Macht. Sprachen wir nicht darüber?
So ist es.
Er leugnet schon ihr Vorhandensein. Seit dem Beginn des großen Kampfes war er bemüht, die Handlungsweise Gottes als selbstsüchtig hinzustellen. Als ich ein Atheist war, war ich davon überzeugt, dass Gott zu 100% selbstsüchtig ist. Und deshalb leugnete ich schon seine Existenz. Er möchte, dass du vor ihm kuscht, vor ihm auf die Knie fällst, ihn von früh bis abends anbetest, und das war's. Das ist eine sinnlose Form der Anbetung. Man betet ihn doch an und geht zu ihm, weil er Opfer nicht gewollt hat. Aber das Opfer eines zerbrochenen Herzens wünscht er sich. Er möchte, dass man diesen selbstlosen Charakter hat. Denn nur im Umfeld eines selbstlosen Charakters kann Liebe gedeihen. Man braucht dafür den richtigen Dünger, damit die Pflanze wachsen kann.
So geht es. Und nochmal, wenn man das missversteht, wird es als Weicheiligkeit angesehen. Ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt.
Dann erfindest du es eben. Es ist ziemlich passend.
Man ist einfach ein Weichei, wenn man nicht aufstehen und ein Mann sein möchte. So dachtest du, weil jeder, der vor jemand anderem auf die Knie geht, ein Weichei ist.
Gut. Satans Unterstellungen zu widerlegen ist das Werk Christi und all derer, die sich zu ihm bekennen. Das ist der Kern der Sache. Und wenn man Satans Unterstellungen widerlegen möchte, muss man in diesem Leben das Leben leben, das Christus lebte.
Das müssen wir.
Und man wird beschuldigt.
Genau, weil man dann sein Repräsentant ist. Dann trägt man seinen Teil dazu bei, ihm dabei zu helfen, nicht abwesend zu sein.
Jesus kam in menschliche Gestalt, um in seinem eigenen Leben die Selbstlosigkeit beispielhaft darzustellen. Wer den Grundsatz der Uneigennützigkeit bejaht, soll ihn als Mitarbeiter Christi praktisch vorleben. Deshalb hat Gott in seiner Weisheit sich entschieden, der sogenannte abwesende Eigentümer zu sein. Die Abwesenheit Gottes ist ein brillanter Schachzug. Wenn Gott ein Tyrann wäre, wäre es ein Zeichen von Schwäche.
Stimmt.
Aber wenn er selbstlos ist, ist es ein genialer Schachzug.
Ja, das ist der Punkt.
Wir können hier tatsächlich Schluss machen.
Ja, gleich aufhören.
Sich für das Recht zu entscheiden, weil es das Recht ist, für die Wahrheit einzustehen, auch wenn es Leiden und Opfer kostet, das ist das Erbe der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir, spricht der Herr. Jesaja 54, Vers 17. Martin, da steht es in der Schrift.
Das lässt mich daran denken, dass man so in der Wahrheit gefestigt ist, dass man nicht davon abkommen kann.
Was ist also Wahrheit? Er ist die Wahrheit. Man muss seinen Charakter verstehen. Alle diese Fragen, die andauernd den Verstand der Menschen bombardieren, müssen beantwortet werden. Wir müssen sie beantworten.
Genau. Aber man kann es.
Ja, man kann es. Aber leider wird man leiden, wenn es tut.
Das stimmt. Denn die Menschen mögen den Ort, wo man die Antworten bekommt, nicht.
Nein. Aus sehr früher geschichtlicher Zeit ist der Lebensbericht eines Mannes überliefert, an dem sich erweisen sollte, ob Satan mit seiner Leugnung jeglicher Selbstlosigkeit recht habe. Gottes Zeugnis über Hiob, den Patriarchen von Uz, lautete: Ich kenne keinen zweiten auf der Erde, der so rechtschaffen und aufrichtig ist wie er, der mich achtet und sich nicht zu Schulden kommen lässt. Gegen diesen Mann erhob Satan höhnisch Anklage. Meinst du, dass Hiob umsonst Gott fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsum verwahrt? Aber recke deine Hand aus und taste an alles, was er hat, taste sein Gebein und Fleisch an. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr sprach zum Satan: Alles, was er hat, sei in deiner Hand. Siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone seines Lebens. Wurde er erprobt?
Ja, definitiv.
Zeigte das, dass er kein unedles Metall war, sondern ein kostbares Juwel?
Ich bin mir sicher, dass wir alle diese Anschuldigung Satans bekommen.
Wir alle sind Hiob. Hiob ist ein Typus. Wir alle sind Hiob. Wir kommen entweder wie Hiob heraus: Siehe, er soll mich töten, ich will auf ihn warten. Oder wie seine Frau.
Ja.
Sag ihm ab und stirb. Das ist deine Entscheidung. Wir alle müssen eine Wahl treffen. Und ich befürchte, dass viele sich für sage Gott ab und stirb entscheiden. Auf diese Erlaubnis hin vernichtete Satan alles, was Hiob besaß. Rinder und Schafherden, Knechte und Mägde, Söhne und Töchter. Und er schlug Hiob mit bösen Schweren von der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel. Aber noch ein weiterer Tropfen der Bitternis wurde in seinen Kelch geschüttet. Seine Freunde, die im Unglück nur den Lohn der Sünde sahen, setzten seinen mühseligen und zerschlagenen Geist noch mit Anschuldigungen wegen unrechten Handelns zu. Deshalb schrieb meine Frau das Buch.
Denn da sehen die Leute, was für Anfechtungen und Probleme du durchgemacht hast. Und sie hatten die gleichen Anklagen wie Hiobs Freunde.
Man versucht vor Gott aufzustehen und man wird aus dem Reich hinausgesprengt. Verschwinde bloß. Sprich einen einfachen Vers. Am Anfang schuf Gott und die ganze akademische Welt fällt über dich her und erschlägt dich wie eine Ladung Ziegelsteine. Sie versucht dich wie eine Made zu zerdrücken. Sage, Käse ist nicht geeignet, in den menschlichen Magen zu gelangen. Was passiert da mit dir, Martin?
Da stürzt der Himmel ein. Wumm.
Sag das mal bei einem Potluck. Was passiert da? Das galt für die damalige Zeit. Diese Frau ist kein Prophet. Das war für die damalige Zeit. Es spielt keine Rolle, was man sagt.
Dann hat man auch diese Freunde.
Haufenweise. Eine Menge von ihnen. Scheinbar von Himmel und Erde verlassen und dennoch an seinem Gottesglauben und am Bewusstsein seiner Redlichkeit festhaltend, rief Hiob in Angst und Ratlosigkeit aus, meine Seele verdrießt mein Leben. Ach, dass du mich in die Hölle verdeckest und verbergest, bis dein Zorn sich lege. Sagte Jeremia nicht das Gleiche?
Ja.
Ich sagte das viele Male.
Aha. Kann das alles einfach nicht passieren? Lass mich einfach eine Weile in Ruhe. Haben wir das nicht schon ein paar Mal in der Vergangenheit gesagt?
Auf alle Fälle.
In der nicht allzu fernen Vergangenheit.
Manchmal möchte man doch verzweifeln, stimmt's? Wo ist der Eigentümer? Ich kann nicht mehr. Und setztest du mir ein Ziel, das du an mich dächtest? Siehe, ob ich schon schreie über Frevel, so werde ich doch nicht erhört. Ich rufe und ist kein Recht da. Er hat meine Ehre mir ausgezogen und die Krone von meinem Haupt genommen. Meine Nächsten haben sich entzogen und meine Freunde haben mich vergessen. Die ich lieb hatte, haben sich wider mich gekehrt. Erbarmt euch mein, ihr meine Freunde. Denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Ach, dass ich wüsste, wie ich ihn finden und zu seinem Stuhl kommen möchte. Klagt er Gott nicht schon fast an, ein abwesender Eigentümer zu sein?
Ja, das tut er. Aber er wehklagt nicht vor Gott, sondern vor seinen Freunden, dass Gott abwesend ist.
Er gab also Gott nicht auf.
Nein.
Aber die Situation überwältigt ihn einfach. Werden wir das erleben?
Mit Sicherheit.
Es ist eine Verheißung.
Okay.
Aber gehe ich nun stracks vor mich, so ist er nicht da. Gehe ich zurück, so spüre ich ihn nicht. Wo ist er? Er ist ein abwesender Eigentümer. Wenn ich ihn am meisten brauche, ist er nicht da. Martin, seine Reaktionen und die Aussagen, die er traf, waren sie richtig?
Nun, das kommt darauf an, wie wir es sehen. Er hat Recht und Unrecht. Wenn er wirklich nach Gott geschaut hätte, hätte er ihn gefunden. Aber unter diesen Umständen? Ja, er hat schon Recht.
Okay, seine Anklage. Nein, seine Ankläger lagen eigentlich falsch und Gott tadelte sie. Gott verließ ihn in dieser Situation nicht. Vielmehr war Gott in dieser Situation präsenter als in jeder anderen. Das müssen wir lernen.
Genau das.
Martin, und in der Zeit, in der wir jetzt leben, müssen wir das lernen.
Weißt du, genauso ist die Sache doch. Sagen wir, da ist Rauch vor einem und Gott ist dahinter. Aber Satan bläst den Rauch hin.
Jetzt sehen wir wie in einem dunklen Spiegel.
Genau. Wir müssen erkennen, dieser dunkle Spiegel, dieser Rauch, ist nicht von Gott. Er ist da, wir müssen nur hindurch.
Gut. Martin, warum machen wir das überhaupt? Warum führen wir diese Gespräche? Weil das eine Vorbereitung auf den letzten Konflikt ist.
So ist es. Ja, wir sitzen hier, grinsen und lächeln, weil wir begreifen, dass wir im gleichen Boot sitzen.
Das lässt das Ganze so vertraut werden, dass man tatsächlich darüber lächeln kann.
Also, wenn man das so liest, fange ich an zu begreifen, okay, nun vielleicht muss ich ja innerlich ein bisschen an ein paar Dingen arbeiten. Das soll es ja bei jedem bewirken.
Eine Vorbereitung für die letzte Krise. Okay. Er sucht ihn, aber er kann ihn nicht finden. Ist er zur Linken, so schaue ich ihn nicht. Verbirgt er sich zur Rechten, so sehe ich ihn nicht. Er aber kennt meinen Weg wohl. Er versuche mich, so will ich erfunden werden wie das Gold. Siehe, tötet er mich, ich werde auf ihn warten. Verstand er es?
Ja.
Ja, er verstand es. Und was begriff er? Dass er geprüft wurde.
Ihm wurde klar, Moment, er ist kein abwesender Eigentümer.
Er muss genau hier sein, denn er prüft mich im Feuer. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und der Letzte wird er über den Staube sich erheben. Und nachdem diese meine Haut zerschlagen ist, so werde ich aus meinem Fleische Gott anschauen, denselben werde ich mir sehen und meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Hat er die Hoffnung auf die Wiederkunft?
Ja, wie schön ist das?
Müssen wir sie haben?
Ganz genau. Er hofft nicht hier darauf. Seine Hoffnung ist die Wiederkunft.
Richtig. Dem Hiob geschah nach seinem Glauben. Er sagte, er versuche mich, so will ich erfunden werden wie das Gold. Darum geht alles. Wenn man in dieser Schule sein möchte, muss man den Prozess durchlaufen.
Eigentlich müssen wir alle in dieser Schule sein wollen.
Und man muss ein Repräsentant des göttlichen Charakters sein. Denn Satan klagt ihn an, einen falschen Grund für die Nachfolge Gottes zu haben.
Weißt du was? Du hattest vorhin etwas erwähnt. Ich denke, es war dieses, wie Gold erfunden werden. Es ist nie einfach, als Gold hervorzugehen. Es ist ständig dieser
Nein.
Schmelzofen, eine Sache der Reinigung. Also Menschen mögen das nicht. Da können wir uns nicht ausnehmen.
Nein, wir quieken auch wie kleine Ferkel.
Aber ich denke, der Hauptunterschied ist der, dass wir es wollen müssen. Dann kann man es aushalten. Aber wenn man wieder an gewissen Dingen festhalten möchte, dann wird es sehr schwierig.
Dann wird es schwierig. Weiter heißt es, so kam es auch. Durch sein geduldiges Ertragen offenbarte er die Unanfechtbarkeit des eigenen Charakters und damit auch des Wesens Gottes, für den er stellvertretend handelte. Was sollen wir also tun, wenn uns all diese Dinge passieren und wenn die Zeit der Trübsal über uns hereinbricht? Wessen Stellvertreter werden wir sein?
Christi.
Werden wir abwesende Eigentümer schreien?
Nein.
Warum hast du das nicht verhindert?
Dann müssen wir seinen Charakter studieren.
Und der Herr wandte das Gefängnis Hiobs und der Herr gab Hiob zwiefältig so viel, als er gehabt hatte, und der Herr segnete der Herr nach Hiob mehr denn je zuvor. Nun, den Segen, den wir erwarten, ist kein zeitlicher, irdischer Segen. Es ist ein himmlischer Segen.
Ein ewiger.
Und dahin müssen wir gelangen. Im Verzeichnis derer, die durch Selbstverleugnung in die Gemeinschaft der Leiden Christi eingetreten sind, stehen je einer im Alter und einer im Neuen Testament, die Namen Jonathans und Johannes des Täufers. Martin, mich hat es getroffen, dass sie gerade diese beiden Namen anführt, besonders Jonathan. Jonathan war seiner Geburt nach der Thronerbe, wusste sich jedoch durch göttlichen Entscheid beiseite gesetzt. Seinen Nebenbuhler erwies er sich als der zartfühlendste und treueste aller Freunde, als er Davids Leben unter Gefährdung des eigenen schützte. Standhaft harrte er in den dunklen Tagen, da die Macht seines Vaters dahinschwand, an dessen Seite aus, um zuletzt neben ihm zu fallen. Jonathans Name wird im Himmel hochgeehrt und zeugt auf Erden von dem Vorhandensein und der Kraft selbstloser Liebe. Das ist unfassbar, oder?
Ja.
Unfassbar. Johannes der Täufer, bei dem ist es ganz ähnlich. Er sagte, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Johannes der Täufer rüttelte bei seinem Auftreten als Vorläufer des Messias das ganze Volk auf. Von Ort zu Ort folgte ihm eine große Schar von Menschen jeglichen Ranges und Standes. Aber als der eine kam, den er bezeugt hatte, wurde alles anders. Die Massen folgten Jesus nach. Und mit dem Werk des Johannes schien es schnell zu Ende zu gehen. Doch sein Glaube wankte nicht. Er muss wachsen, sagte er. Ich aber muss abnehmen. Johannes 3, Vers 30. Die Zeit ging dahin und das Königreich, dem Johannes zuversichtlich entgegensehend hatte, wurde nicht aufgerichtet. Im Kerker des Herodes wartete und wachte er, der lebensspendenden Luft und des ungebundenen Daseins in der Wüste beraubt. Keine Waffen klirrten, keine Gefängnistore wurden aufgerissen. Aber die Heilung der Kranken, die Predigt des Evangeliums und der heilsame Einfluss auf Menschenseelen zeugten für die Sendung Christi. Johannes, der in der Einsamkeit des Kerkers sah, wohin ihn sein Weg nicht anders als beim Meister selbst führte, beugte sich willig unter den Ruf Gottes zur Gemeinschaft mit Christus in der Selbstaufopferung. Das ist es.
Also erfuhr er diese Abwesenheit.
Aber er hatte Gemeinschaft in dieser Abwesenheit.
Ja, am Ende. Zuerst hatte er das alles, aber weil nichts passierte,
hatte er all diese Fragen und schickte seine Jünger, um zu fragen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten?
Und dann spürte er diese Gemeinschaft.
Ja. Die Boten des Himmels geleiteten ihn zu Grabe. Gefallen und ungefallene Geistwesen im Weltall waren Zeuge, wie er den selbstlosen Dienst überzeugend auf den Leuchter hob. Das qualifizierte ihn für den Himmel.
Selbstlosigkeit.
Das lässt die Frage übrig. Was ist mit uns, Martin? Was ist mit uns? Unter all den Geschlechtern, die seitdem dahingesunken sind, haben sich leidende Menschen am Beispiel des Johannes aufgerichtet. Jahrhunderte der Finsternis hindurch wurden im Kerker, auf dem Schafott und in den Flammen Männer und Frauen durch die Erinnerung an den Mann gestärkt, von dem Christus sagte, unter allen, die von Weibern geboren sind, ist nicht aufgekommen, der größer sei. Und was soll ich mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich sollte erzählen von Gideon und Barak und Simson und Jephtha. Also Martin, wenn ich diese Namen lese, frage ich mich, warum sie in dieser Ruhmeshalle aufgelistet sind. Die Leute machten so viele Fehler.
Aber so arbeitet Gott. Es geht darum, die Fehler zu berichtigen. Wie heißt es? Man fällt 7-mal, aber steh einfach wieder auf.
Und Samuel und den Propheten. Samuel war ein hervorragendes Beispiel. Welche haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit gewirkt, Verheißungen erlangt, der Löwen Rachen verstopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind des Schwerters Schärfe entronnen, sind kräftig geworden aus der Schwachheit und stark geworden im Streit, haben der fremde Heere da niedergelegt. Weiber haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Andere aber sind zerschlagen und haben keine Erlösung angenommen, auf dass sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Etliche haben Spott und Geißeln erlitten, dazu Banden und Gefängnisse. Sie wurden gesteinigt, zerhackt, zerstochen, durchs Schwert getötet. Sie sind umhergezogen in Schafspelzen und Ziegenfällen, mit Mangel, mit Trübsal, mit Ungemach, deren die Welt nicht wert war, und sind im Elend umhergeirrt und in den Wüsten, auf den Bergen, in den Klüften und Löchern der Erde. Diese alle haben durch den Glauben Zeugnis überkommen und nicht empfangen die Verheißung darum, dass Gott etwas Besseres für uns zuvor ersehen hat, dass sie nicht ohne uns vollendet würden. Was für ein wunderschöner Vers.
Ja, wow.
Ist er ein abwesender Eigentümer?
Nein.
Nein.
Wusste Simson es?
Ja.
Und Johannes der Täufer begriff es.
Weißt du es?
Ich bin dabei, es zu tun.
Gut, wir lernen es. Er ist kein abwesender Eigentümer. Wir müssen ihn repräsentieren. Und die Welt muss es sehen. Und die Welt muss es verstehen. Und bald wird der Konflikt seinen Höhepunkt erreichen. Möge Gott uns Weisheit schenken. Wir haben das Studium nicht abgeschlossen. Es ist für eine Folge einfach zu lang. Also setzen wir es in einer weiteren Folge fort und sehen, ob wir noch ein paar Gedanken zu diesem sehr faszinierenden Thema des abwesenden Eigentümers hinzufügen können. Sollen wir beten?
Ja, bitte.
Himmlischer Vater, danke, dass du kein abwesender Eigentümer bist. Auch wenn du ein abwesender Eigentümer bist, Herr. Aber in denen, die du gewählt hast, um dich in den Schmelzöfen dieser Welt zu repräsentieren, hast du eine Spur, eine Gegenwart von dir selbst hinterlassen, die immer wieder durch die Zeitalter hallen wird, bis wir zu diesem letzten Konflikt kommen werden. Und wenn wir an unserer Hoffnung festhalten und wenn wir an unserem Glauben festhalten, werden wir eines Tages diese Worte hören. Recht so, mein guter und treuer Knecht. Danke für die Verheißungen und danke für deine Gegenwart in unserem Leben. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.